Okay, hallo und herzlich willkommen. Sie hören 45 Minuten Zukunft. Das ist der Podcast des Thünen-Instituts zum Wandel der Land- und Meeresnutzung. Wer das jetzt nicht gleich weiß, das Thünen-Institut forscht zu ländlichen Räumen, zu Wald und Fischerei und berät zu diesen Themenfeldern auch die Politik und was es da an aktuellen Fragen gibt für Forschung und Gesellschaft, was es für Probleme gibt und natürlich für Lösungsansätze. Das möchten wir diskutieren in insgesamt 14 Podcast-Folgen. Mein Name ist Lydia Heller und in der Folge heute geht es um ein Thema, das jeden und jede von uns wahrscheinlich so unmittelbar betrifft wie nur wenig anderes. Die Preise für unsere Lebensmittel nämlich. Die wünschen wir uns ja als Leute, die einkaufen, billig. Und wir sind entsetzt darüber, wie viel mehr wir in den letzten Monaten für Milch und Butter zum Beispiel bezahlen müssen. Jetzt habe ich gerade schon lustigerweise in dem Moment, wo ich gesagt habe, die wünschen wir uns billig, haben beide meine Gesprächspartner, die ich gleich vorstellen werde, mit dem Kopf, naja, nicht ganz geschüttelt, aber auch nicht genickt. Denn das ist eben auch eine Tatsache. Auf der Erzeugerseite decken die Lebensmittelpreise sehr oft gar nicht die Produktionskosten. Und das ist nicht das einzige Problem. Fair sind die nicht, die Lebensmittelpreise. Aber vielleicht werden sie das ja noch. Dafür gibt's Ideen. Und die möchte ich eben mit meinen Gesprächspartnern heute besprechen. Das ist Regina Birner, Professorin an der Universität Hohenheim am Lehrstuhl für sozialen und institutionellen Wandel in der landwirtschaftlichen Entwicklung, Mitglied des wissenschaftlichen Beirats des Landwirtschaftsministeriums und Spezialistin für internationale Agrarpolitik. Wie schön, dass Sie Zeit für uns haben.
Ja, ich freue mich, dass ich hier sein kann.
Klingt nach vollem Terminkalender, ja. Und mein zweiter Gesprächspartner ist Dr. Martin Banse, Privatdozent und Leiter des Thünen-Instituts für Marktanalyse in Braunschweig. Auch an Sie herzlich willkommen.
Hallo, ja, schön, dass ich hier sein kann.
Ja, das freut uns auch. Ich würde gern mal ganz plakativ oder provokativ anfangen, und zwar mit Ihnen, Frau Birner. Die Wirtschaftszeitung Brand 1 hat Sie ja kürzlich mit dem Satz zitiert, Lebensmittel sind in Deutschland zu billig. Da würde ich ja sagen, als jemand, der einkaufen geht, what? Es sind Mittel zum Leben. Inwiefern können die zu billig sein?
Ja, wir haben natürlich zwei Seiten hier. Auf der einen Seite haben wir die Verbraucherinnen und Verbraucher. Die sind natürlich interessiert an möglichst günstigen Preisen. Und wenn sie ein sehr niedriges Einkommen haben, dann ist es natürlich auch wichtig, dass sie sich gute, qualitativ hochwertige Nahrungsmittel leisten können. Aber auf der anderen Seite, da haben wir ja die Bäuerinnen und Bauern, die die Nahrungsmittel erzeugen. Wir haben die Tierhaltung, wir haben die Umwelt. Und wenn die Nahrungsmittel sehr billig sind, dann haben wir eben das Problem, dass die Bäuerinnen und Bauern davon nicht gut leben können, dass Umweltschutz damit nicht gut erreicht werden kann und dass auch die Tierhaltung in Probleme kommt. Deswegen muss man eben beide Seiten sehen. Und vor diesem Hintergrund zu billig, wir müssen uns das halt mal vorstellen, so der Durchschnittsbürger, der gibt ja nur einen relativ geringen Anteil, so in der Größenordnung von 15% von seinem Einkommen für Nahrungsmittel aus. Und da könnte schon ein bisschen mehr sein, damit eben Umweltschutz, Tierschutz und das Einkommen der Bäuerinnen und Bauern verbessert wird.
Das war ja mal mehr, ne? Das war ja nach dem Zweiten Weltkrieg ungefähr in den 50er Jahren die Hälfte fast des Einkommens, das man ausgegeben hat für Lebensmittel. Was ist denn da passiert? Waren die Menschen früher mehr bereit, gute Lebensmittel zu kaufen?
Ja, der Grund, warum das so stark gesunken ist, ist natürlich der enorme Produktivitätsfortschritt in der Landwirtschaft. Also Landwirtschaft wird ja heute eben auch ganz anders betrieben als nach dem Zweiten Weltkrieg. Also wir bauen Getreidearten an, die wesentlich höhere Erträge haben. Dadurch konnten die Kosten reduziert werden. Landwirtschaft ist viel effizienter organisiert. Und der Vorteil von diesem ganzen technischen Fortschritt, von dieser Innovation, der ist eben den Verbraucherinnen und Verbrauchern zugute gekommen. Natürlich ist auch das Einkommen insgesamt der Bevölkerung gestiegen. Das ist auch ein Grund, warum der Anteil geringer ist. Aber es ist vor allem eben die Tatsache, dass die Bäuerinnen und Bauern eben sehr innovativ sind und immer nach Lösungen finden, wie es effizienter werden kann. Aber dabei sind eben Aspekte von Umwelt, Naturschutz und Tierschutz auch teilweise auf der Strecke geblieben. Und das müssen wir jetzt ändern.
Bevor es anders wird, möchte ich an Herrn Banse nochmal die Frage richten. Sie sind ja Ökonom auch. Wenn man sich die üblichen Lehrbücher anguckt und da sich informiert, was ein Preis in einer Marktwirtschaft machen soll, dann soll der die Knappheit eines Gutes in erster Linie anzeigen. Und der richtige Preis ist der Preis, bei dem sich Angebot und Nachfrage ausgleichen. Bei einem richtigen Preis wird so viel hergestellt zu diesem bestimmten Preis, wie die Leute bereit sind bzw. in der Lage sind, zu kaufen. Warum ist das jetzt in Bezug auf Lebensmittel ein Problem? Beziehungsweise wieso ist es da auf einmal wichtig, dass man Umwelt und so weiter einbezieht? Das ist nicht die Aufgabe von einem Preis, das mit zu berücksichtigen.
Genau, das ist es. Also Preise sollen so gestaltet sein und sich so an Märkten bilden, dass sämtliche Kosten, die eine Produktion verursacht, in diesem Preis abgebildet sind. Und da, wo es zurzeit drüber der große Streit geht, Ökonominnen und Ökonomen betrachten das mit der ökonomischen Theorie, aber sie stellen fest, dass der private Preis, das ist der Preis, den Frau Birner gerade schon beschrieben hat, sozusagen, den Landwirtinnen und Landwirte bekommen, abweicht von den sozialen Kosten oder dann dementsprechend den sozialen Preisen, die dieses Gut eigentlich haben müsste, wenn alle Kosten abgebildet würden. Wenn also sozusagen Kosten, die durch die Produktion entstehen, im Bereich von Umweltnutzung oder im Bereich der Nutzung von Landflächen hier mit abgebildet sind. Und die große Kritik, die viele Nichtregierungsorganisationen, aber auch viele Ökonominnen und Ökonomen haben hier an dieser Stelle, ist, dass es eine große Abweichung zwischen den privaten Kosten und den sozialen Kosten in der Landwirtschaft gibt. Wahrscheinlich gibt es da auch noch einen Haufen anderer Sektoren und Branchen in Deutschland, wo das der Fall ist. Aber wir reden jetzt hier heute über Landwirtschaft. Und dieser Unterschied, der klafft und der wird immanent, immer deutlicher, wird von vielen auch kritisiert. Und daher, Frau Birner hat es gerade beschrieben, da müssen wir ran. Und wir müssen versuchen, Instrumente und Maßnahmen zu entwickeln, die sozusagen den Unterschied zwischen den sozialen Kosten und den privaten Kosten schließen, sodass auch die wahren Kosten oder die fairen Preise sich dann am Markt entwickeln. Vielleicht noch in Ergänzung zu den Statements, die Frau Birner gerade gebracht hat. Ein wichtiger Punkt, Sie hatten jetzt darauf abgehoben, wie viel wir früher nach dem Zweiten Weltkrieg für Nahrungsmittel ausgegeben haben und wie viel das heute ist. Was noch dazu kommt, ist, dass in der Kette, also zwischen landwirtschaftlichem Betrieb und Verbraucherinnen und Verbraucher an der Theke, von diesem Euro oder vor zwei Jahrzehnten von der Mark, die dort dann für Nahrungsmittel ausgegeben wird, immer weniger bei Landwirtinnen und Landwirten verbleibt. Das hat auch was mit volkswirtschaftlicher Entwicklung zu tun und hat auch abgenommen, sodass also heute für 1 Euro Lebensmittel weniger im landwirtschaftlichen Betrieb ankommt bei vielen Produkten, als es zum Beispiel vor 50 oder 60 Jahren der Fall war.
Ich möchte trotzdem noch mal auf die Preisbildung konkret in der Landwirtschaft erstmal bleiben, dass wir so eine Vorstellung davon kriegen, wie das funktioniert. Also machen wir das mal ein bisschen an einem Beispiel oder ein bisschen bildlicher vielleicht. Ein Schnitzel oder eine Flasche Milch, also da haben Sie sicherlich ja jeweils Beispiele im Kopf. Was müsste alles einfließen, damit auch unter Ihren strengen Augen am Ende man sagen kann, was da alles eingeflossen ist an Posten, das kommt am Ende einem wahren oder fairen Preis schon relativ nah. Zählen Sie mal auf. Dass man so eine Vorstellung kriegt, wirklich von der Stallgröße bis hin zum Krankenversicherung für den Angestellten. Was gehört alles rein?
Ja, vielleicht fange ich mit der Flasche Milch an, die Sie ja genannt haben. Also was muss da dabei sein? Die Bäuerin und der Bauer, die Milchkühe halten, die müssen ein angemessenes Einkommen bekommen. Und da müsste eigentlich schon mal berücksichtigt sein, dass die dann 365 Tage im Jahr arbeiten und jeden Tag um 5 Uhr aufstehen. Also dass die Arbeitszeit da relativ lange sind. Vielleicht haben sie auch einen Beschäftigten auf dem Betrieb. Der müsste eigentlich einen angemessenen Lohn erhalten. Also gerade für die abhängig Beschäftigten sind die Löhne ja am absoluten unteren Ende der Einkommen. Spanne, also das muss berücksichtigt sein. Dann die Milchkühe, die müssen genügend Stall im Platz haben. Noch besser wäre eigentlich, sie hätten auch Auslauf, also Weidehaltung könnte damit berücksichtigt sein, was höhere Kosten verursacht. Dann in dem Betriebssystem, das ist so angelegt, dass da auch Biodiversitätsschutz einen Raum hat, also da braucht man vielleicht mehr Fläche, als heute genutzt wird. Das muss da mit dabei sein. Dann ist ja auch die Frage, möglichst klimafreundlich zu produzieren. Tieren. Also wenn die Kuh zum Beispiel jede Menge Kraftfutter, also das heißt selber Getreide, frisst, anstatt überwiegend aus Gras oder Raufutter ernährt zu werden, dann ist das auch negativ für die Klimabilanz. Also auch dann hätte die Kuh aber eine geringere Milchleistung, wenn die jetzt nicht so viel Getreide frisst. Ja, also dann wären auch die Kosten höher. Also das sind alles so Aspekte, die da eigentlich berücksichtigt werden müssten in der Flasche Milch, die dann beim Verbraucher ankommen.
Was noch?
Die Flasche Milch kostet ja was. Das ist ja nicht so, dass wir die am Ladentheke über die Theke gereicht bekommen für umsonst. Da sind ja schon Löhne, Stallkosten, die Kosten für Futter, für Energie mit enthalten. Also es ist ja nicht so, dass dieser Kapitalismus nicht funktioniert, indem wir hier wirtschaften und leben. Aber es sind halt Kosten. Da ist eine Mogelpackung drin. Wir haben bestimmte Kosten nicht berücksichtigt. Frau Birner hat das schon beschrieben. Ich hätte jetzt sozusagen ein Standardargument, dass also die Gülle, die anfällt in vielen Milchviehbetrieben, die wird in einer Form gelagert, die einfach nicht klimagerecht ist, die was wahrscheinlich auch dann mit Ausbringungstechniken versehen, die nicht unbedingt dem neuesten Technikstand entspricht. Also da wird Grundwasser, da wird die Luft, da werden natürliche Ressourcen belastet in einem Maß. Und diese Kosten sind nicht in dem Preis an der Ladentheke enthalten. Und hier ist natürlich die große Frage, die wir uns in der Ökonomie, in der Wissenschaft stellen müssen: Wie können wir diese Kosten ermitteln? Und hier ist sozusagen des Pudels Kern an der ganzen Stelle. Denn so eine Arbeitsstunde, ich fange jetzt mal mit dem einfachen Beispiel an, von dem Melker oder der Melkerin, die dort im Stall ist, die ist in Schleswig-Holstein genauso wie in Bayern, um jetzt mal in Deutschland zu bleiben, verhandelbar, aber vereinbart. Vielleicht sind aber die Umweltkosten, die dadurch entstehen, in Bayern ganz andere als in Schleswig-Holstein. Also diese Frage, wie bewerten wir dann diese Umweltnutzung oder die Umweltbelastung, ist etwas, was kolossal schwierig ist.
Genau, da wollte ich jetzt die ganze Zeit schon nämlich einhaken, weil ich kann mir jetzt so als halbwegs Laie natürlich vorstellen, klar, ein größerer Stall braucht mehr Miete oder mehr Pacht, wenn man ein größeres Feld hat oder sowas, das ist relativ, oder Lohn, genau wie ja. Sie sagen, Lohn kann man veranschlagen, aber wie veranschlagt man jetzt sowas wie Schutz der Artenvielfalt oder eben verbrauchtes Grundwasser oder beschmutztes Grundwasser, was gibt's da für Modelle?
Landschaft oder Umwelt oder Natur zu nutzen, ließe sich in der ökonomischen Ausgestaltung so praktizieren, dass wir hier Rechte vergeben, Umweltgüter zu nutzen und dafür einen Preis zu bezahlen. Wir könnten den Landwirtinnen und Landwirten diese Nutzungsrechte aber auch geben und sie könnten sie selber entscheiden, soll ich das nutzen, soll ich das machen oder soll ich das vielleicht dieses Nutzungsrecht verkaufen an andere. Und dann haben sie diesen Mechanismus, dass sie einen Verteilungsmechanismus in ihrer Wirtschaft haben, wo nicht der Staat oder staatliche Organe sagen, Bauer Müller und Bäuerin Meier und Bauer Schulze darf so und so und so viel Fläche, Wasser, Gülle ausbringen, sondern das regeln sozusagen ökonomische Mechanismen hier, wie auch Umweltgüter genutzt und verteilt werden dann.
So ähnlich wie bei der CO2 beim Emissionshandel.
Genau, den wollte ich auch noch kommen. Ja.
Es gibt auch noch andere Ansätze, wie man das ermitteln kann. Also beispielsweise, wenn jetzt zu viel Gülle ausgebracht wird, dann hat man Nitrat im Grundwasser. Und dann haben die Wasserversorgungseinrichtungen eben höhere Kosten dafür, dass sie das dann wieder rausfiltern. Und diese Kosten kann man ja auch nehmen, um zu sagen, okay, das sind dann die Kosten, die angefallen sind. Mhm. Oder ein anderer Ansatz, was Umweltökonomen oft machen, dass sie eben Menschen befragen und sagen, wir möchten hier ein bestimmtes Landschaftsbild mit Biodiversität, Blühstreifen haben. Was wären Sie denn bereit dafür zu zahlen? Ja, und dann kann man über diese Zahlungsbereitschaft auch ermitteln, was denn der Wert von dem Blühstreifen ist. Also das sind natürlich, die haben alle Vor- und Nachteile, solche Methoden, aber das kann man auch anwenden.
Ist das das Gleiche wie True Cost Accounting oder ist True Cost Accounting noch was anderes?
True Cost Accounting ist im Grunde, was ich eben beschrieben habe in dem Beispiel, ist ja ein sehr dynamischer Mechanismus, weil diese Bepreisung von Umweltgütern sich ja auch verändern kann. True Cost Accounting ist im Grunde genommen, ich will es jetzt Und ich hoffe, ich tue meinen Kolleginnen und Kollegen, die das leisten, nicht unrecht. Es ist im Grunde genommen eine verbesserte Buchführung und eine Buchführung mit einem statischen System. Im Grunde genommen muss festgestellt werden, welche Umweltkosten neben den normalen Kosten, ich bleibe jetzt mal bei der Flasche Milch, die Milcherzeugung hat auf einem Betrieb. Und jetzt wird durch die Bank quer durch eine Region oder durch die ganze Republik festgestellt, welche zusätzlichen Kosten in dieser Flasche Milch eigentlich enthalten sind. Und ich glaube, ich habe mit meinem Beispiel, das ich vorhin entwickelt habe, schon klar gemacht, dass diese True Costs sich unterscheiden, weil Umweltgüter nicht den gleichen Preis haben deutschlandweit und deswegen ein True Cost Accounting sehr detaillierte Informationen bräuchte, um diese Unterschiedlichkeit zu berücksichtigen. Und was überhaupt nicht berücksichtigt wird in diesem True Cost Accounting, ist die Folgen, die das dann hat. Also wir müssen das systemisch betrachten, denn mit einem True Cost Accounting würden ja nicht alle Preise sich im gleichen Maße verändern, sondern das gesamte Preisgefüge, weil einige Produkte höhere Umweltkosten hervorrufen als andere. Ich vergleiche jetzt mal die Tonne Weizen, die in der Mecklenburger Tiefebene oder im Harzer Vorland produziert wird, schafft andere Umweltkosten als eine Ananas, die in tropischen Regionen produziert werden, wo vielleicht Landnutzungsänderungen erstmal angestellt wurden, um hier Agrarflächen zu schaffen. Also diese Form eines dynamischen Systems ist sozusagen notwendig, um das gesamte System zu betrachten.
Das würde ja bedeuten, oder das bedeutet ja letztlich, dass dann zum Beispiel eigentlich ein Liter Milch in Schleswig-Holstein durchaus einen anderen Warenpreis eigentlich hätte als einer in Bayern zum Beispiel. So, ne? Und das funktioniert ja überhaupt nicht mit dem Handelssystem, das wir haben. Also ich meine, dann kaufe ich natürlich das aus Bayern, so wie es jetzt ist. Also die gibt's genauso bei Edeka zu kaufen, die Milch aus dem Allgäu wie die regionale. Deswegen jetzt an Frau Birner. Also selbst wenn es gelänge, den Warenpreis, also einer, der diesen Titel verdient hat in Ihren Augen, zu ermitteln, dann sind wir aus der Nummer noch längst nicht raus, weil entweder wird dann derjenige, der einen Warenpreis veranschlagt, sein Produkt nicht los beim Großhändler. Oder er ist nur das erste Glied in der Kette und verkauft es vielleicht gar nicht sofort an den Verbraucher oder an den Händler, sondern an einen Weiterverarbeiter. Und der bezieht nicht alles ein, was man bräuchte für einen Warenpreis. Und dann ist das wieder, also geht es am Ende wieder nicht auf beim Endprodukt. Also vielleicht können Sie da mal schildern, was für eine Rolle spielen in dieser ganzen Gemengelage eben die Handelsketten und die Lebensmittelkonzerne?
Also zu dem Warenpreis muss man natürlich erstmal feststellen, dass nur die Tatsache, dass man ihn berechnet hat, selbst wenn der Lebensmitteleinzelhandel ihn dann verlangen würde, dann ist damit ja noch gar nicht erreicht, dass dann die Ursachen, die zu höheren Kosten führen, tatsächlich abgestellt werden. Also Tatsache ist ja, nur weil jetzt jemand mehr zahlt, erfolgt ja nicht automatisch, dass jetzt die Gülle sachgerechter ausgebracht wird oder die Tiere mehr Raum haben und so weiter. Also von daher ist dieser wahre Preis in erster Linie eine Information, ein Anhaltspunkt, das uns eben sagt, so viel müsste es eigentlich kosten, wenn es uns gelingen würde, diese, wir nennen das in der Ökonomie externen Effekte, also diese negativen Umweltwirkungen oder diese negativen Wirkungen auf das Tierwohl abzustellen. Also von daher, worauf es eigentlich ankommt, gerade beim Lebensmitteleinzelhandel, ist dem Verbraucherinnen und Verbrauchern deutlich zu machen, wenn ich das Produkt kaufe und dafür mehr zahle, dann ist damit tatsächlich sichergestellt, dass die Vorstellungen, die ich damit verbinde, also mehr Tierwohl, mehr Naturschutz, tatsächlich erreicht werden. Und das kann man im Lebensmitteleinzelhandel eben mit Zertifikaten und Labeln erreichen. Das ist natürlich das Problem, wenn man sehr viele unterschiedliche Label hat, dann ist der Verbraucher, die Verbraucherin da schnell schnell überfordert. Aber das ist ja eigentlich der Weg. Und beim Biolandbau funktioniert es ja schon so. Beim Fairtrade-Label funktioniert es ja in gewisser Weise auch so. Aber in anderen Bereichen, also als Verbraucherin habe ich ja wenig Möglichkeiten zu wissen, ist jetzt irgendwas klimafreundlich erzeugt worden oder nicht. Ja, und selbst beim Tierwohl, ich meine, das fängt jetzt gerade an, dass man da endlich mal mehr Klarheit für die Verbraucherinnen und Verbraucher schafft. Aber darauf kommt es eigentlich an. Dass man eben als Verbraucherin in den Laden gehen kann und sagen, wenn ich das kaufe, dann weiß ich, dass damit jetzt diese Ziele auch erreicht werden.
Also wir sind ja bei dem Problem, ich als Hersteller, Erzeuger, möchte gerne einen fairen Preis anbieten, muss man ja sagen, und auch bekommen. Mhm. Aber stoße möglicherweise eben an den Nichtwillen von Handelsketten oder bin mit dem Problem konfrontiert, dass ich nicht sicher sein kann, dass der Weiterverarbeiter genauso denkt wie ich. Also was gibt es da für Möglichkeiten?
Frau Heller, ich glaube, wir müssen mit einem kleinen Mythos aufräumen. Also wenn wir in der gegenwärtigen Debatte um was ändert sich, dann sind es die Handelsketten, die hier einer der dynamischen Elemente beschreiben. Das ist jetzt also nicht so, dass es da aufgeregte Konsumentinnen gibt und super engagierte Bäuerinnen und Bauern und dann sitzen da irgendwie also mit einer dicken Zigarre irgendwelche sozusagen die Bosse der großen Ketten in der Mitte und sagen, nö, ist nicht.
Entschuldigung mal kurz, aber bei einigen NGOs auf den Webseiten wird es fast genauso geschildert.
Kann es sein, dass ich das ganz bewusst bringe, dieses Beispiel gerade? Und wenn Sie die ganze Debatte und die ganzen Aktivitäten in den letzten Jahren verfolgen, dann waren es die großen Ketten, die hier Stein des Anstoßes gewesen sind und sich und andere Marktpartner geradezu vor sich hergetrieben haben. Es war Aldi, die Firma Aldi, die vor anderthalb Jahren angefangen hat, uns zu sagen, wir wollen bestimmte Produkte, die ein geringeres Tierwohlstandard haben, das nach wie vor dem gesetzlichen Label entspricht, auslisten in x Monaten oder x Jahren. Das war für die gesamte Kette ein Schock. Und die große Frage war, oh Gott, haben wir denn überhaupt genug Tiere, wenn Aldi das so schnell will am Markt, um das umzusetzen? Also es ist jetzt nicht so, dass hier die Dynamik ausschließlich von der landwirtschaftlichen, also von der sozusagen Primärerzeugungsseite und von der Verbrauchsseite kommt, sondern Ketten sind hier die Treiber im System. Was ich damit überhaupt nicht behaupte, ist, dass diese Ketten nicht einen ordentlichen Batzen vom Kuchen sich abschneiden und sozusagen mitnehmen. Es gibt Läden, in denen zum Beispiel, ohne dass jetzt hier Landwirtinnen und Landwirten aktiv wurden, diese fairen Preise oder die Warenpreise mit einspeisen. Also wenn Sie in der Literatur schauen, dann ist es so Penny zum Beispiel, die in Spandau so einen Supermarkt betreiben, wo diese Warenpreise neben den in Anführungsstrichen normalen oder gegenwärtigen Preise gelistet werden. Und das war eher getrieben von, ich vermute mal, NGOs und akademischen Bereichen, die das mit angestoßen haben und forciert haben, als jetzt eine Graswurzelaktivität aus der Landwirtschaft war.
Ich würde trotzdem an der Stelle, das kamen wir ja auch bei unserem Vorgespräch drauf, Frau Birner, also das klingt ja super, das finde ich ja schon mal gut, das hätte ich mir, wie gesagt, ganz anders vorgestellt, nach dem, was ich so gelesen habe bisher, aber selbst bei Goodwill gibt es ja zum Beispiel dieses Beispiel, was Sie gestern brachten mit Lidl, also die schon faire Bananen gekauft haben und dann mussten sie doch wieder rausschmeißen oder haben sie wieder rausgeschmissen, können Sie das vielleicht nochmal erzählen, was da passiert ist?
Ja, die Firma Lidl hatte sich entschlossen, nur noch Bananen anzubieten, die das Fairtrade-Label haben. Und mit Fairtrade ist ja sichergestellt, dass die Erzeugerinnen und Erzeuger, das sind ja Bäuerinnen und Bauern in Entwicklungsländern, sind auch Plantagen. Da geht es eben darum, dass dann die Plantagenarbeiterinnen und Arbeiter einen fairen Lohn bekommen. Und das ist sehr anerkannt, dieses Fairtrade-Label. Und das macht ja, Bananen haben ja jetzt nicht, also wenn man jetzt ein Kilo Bananen kauft, ist jetzt nicht die ganz große Budgetausgabe, die man da hat. Und deswegen war der Aufschlag Beitrag für das Fairtrade-Label jetzt eigentlich nicht so hoch. Man ist davon ausgegangen, dass die Kundinnen und Kunden das schätzen und die Bananen weiter kaufen. Aber die sind dann eben doch dazu übergegangen, dann vermehrt eben bei anderen Handelsketten zu kaufen, sodass Lidl letztlich sich entschieden hat, diese Maßnahme nicht weiterzuführen. Und das zeigt halt, dass es schon auch auf die Mitwirkung der Verbraucherinnen und Verbraucher ankommt.
Na, es heißt, dass auch für diese Produkte ein Markt vorhanden sein muss. Es gibt ja auch einen Haufen Akteure in der Biobranche, die sagen, diese staatlichen Vorgaben von Zielen 20-30% Bio im Markt zu haben, sind vielleicht gar nicht so gut, weil wir brauchen den Markt dafür, wir brauchen die Nachfrage und wir brauchen die konsequenten Konsumentinnen und Konsumenten, die das dann auch wertschätzen und bereit sind, so viel oder mehr für Produkte auszugeben. Übrigens, Sie hatten dieses Beispiel True Cost Accounting ja gebracht. Und es ist spannend, wenn wir dann das Ganze aggregieren und dann mal die uns anschauen, wie das, wenn wir dieses True Cost Accounting durchführen, dann in der Summe über alle Agrarprodukte betrachten und Bioprodukte und konventionell hergestellte Produkte miteinander vergleichen, dann beobachten Sie ja gegenwärtig, dass Bioprodukte nach wie vor teurer sind im Laden als konventionell hergestellte Produkte. Aber mit einem True Cost Accounting dreht sich dieses Preisniveau eher um, dass sozusagen die Lücke zwischen konventionell und Bioprodukten sich eher umdreht und dann plötzlich konventionell erzeugte Ware teurer ist, weil die sozialen und vor allen Dingen die ökologischen Kosten damit berücksichtigt werden und dann Ökoprodukte etwas preiswerter werden.
Das wäre ein Ding.
Ja, wäre ein Ding.
Scheint mir aber trotzdem eine eher theoretische Überlegung zu sein, weil natürlich die Frage ist, welche Einzelhandelsketten würden das großflächig umsetzen, genau, wenn die anderen es halt nicht machen. Also selbst bei diesen minimalen Beiträgen bei den Bananen hat es ja schon nicht funktioniert. Und deswegen ist für mich die Schlussfolgerung daraus schon, dass wenn es zumindest um soziale Mindeststandards geht, also die Einhaltung von Menschenrechten etwa, der Staat tätig werden muss. Und deswegen bin ich eigentlich sehr froh darüber, dass man jetzt in Deutschland ein Lieferkettengesetz verabschiedet hat, dass zumindest mal diese Mindeststandards, die Einhaltung der Menschenrechte in den Lieferketten voranbringt, weil man sich eben nicht bei allen Aspekten darauf verlassen kann, dass die Verbraucherinnen und Verbraucher und der Einzelhandel allein das schon richten wird. Also da denke ich, ist staatliches Eingreifen durchaus sinnvoll.
Da wollte ich sowieso danach fragen, das ist ja, tritt ja erst 2023 in Kraft. Ne? Das heißt, man kann noch nicht sagen, ob das Früchte tragen, also ob es Früchte getragen hat, kann man sowieso noch nicht sagen, aber Sie halten das auf jeden Fall für einen richtigen Schritt.
Ich halte es für einen richtigen Schritt. Das ist natürlich auch erstmal der erste Schritt, weil im Augenblick das ja auch erst nur für größere Unternehmen angesetzt ist. Es ist sehr gut, dass es da um die Menschenrechte geht. Umweltaspekte sind da nur eingeschränkt berücksichtigt bislang. Ja. Es gibt ja auch Überlegungen auf der Ebene der Europäischen Union, ein weitergehendes Lieferkettengesetz zu verabschieden. Das liegt allerdings auch noch in weiterer Ferne. Was ich aber wichtig daran finde an diesem Gesetz, ist schon ein Umdenken, dass man nämlich sagt, die Unternehmen haben eine Verantwortung dafür, ja, dass eben in den Produkten, die sie dann letztlich an die Konsumentinnen und Konsumenten verkaufen, dass da eben keine Kinderarbeit und keine Sklavenarbeit und keine solchen Zustände vorhanden sind. Und es ist die Aufgabe der Firmen. Die können sich nicht drauf rausreden und sagen, ja, aber das ist doch Sache des Staates in Ghana, wenn da der Kakao herkommt, darum zu sorgen. Es ist auch ihre eigene Verantwortung, sich drum zu kümmern. Und das ist für mich wirklich ein Paradigmenwechsel, der da stattgefunden hat. Und das finde ich sehr wichtig. Natürlich ist noch offen, wie das dann im Einzelnen umgesetzt wird und so weiter. Das wird man sehen. Aber ich glaube, man hat einen wirklich guten ersten Schritt gemacht. Und ich erwarte mir davon schon sehr viel von diesem Lieferkettengesetz.
Ja, also vor allen Dingen die Frage, dass hier die Firmen hier vor Ort in die Pflicht genommen werden, sich darum zu kümmern und es nicht zu sagen, ja, das sind Firmen, mit denen haben wir zwar Geschäftsbeziehungen, aber die arbeiten zu gesetzlichen Bedingungen in Ghana, Côte d'Ivoire oder Pakistan. Lieferkettengesetz in der gegenwärtigen Form ist ja vor allen Dingen besonders getrieben im Bereich Textilbranche, große Firmen, die hier auftreten. Ich vermute, dass es in der ersten Umsetzung im Agrarbereich eher geringe Wirkung zeigt, aber dass wir darüber reden, dass das akzeptiert ist und dass es eine politische Mehrheit in Deutschland dafür gibt, so etwas umzusetzen und so ein Gesetz durchzubringen, finde ich einen ganz wichtigen ersten Schritt.
Mhm. Aber worauf das auch hinweist, diese ganze Diskussion, finde ich, ist, was auch immer wieder zur Sprache kommt, es gibt offensichtlich Limitation in den Marktmechanismen, die funktionieren in bestimmten Bereichen in der Landwirtschaft einfach nicht. Und dann ist man unweigerlich dabei, was machen wir jetzt? Was macht dann der Staat als Regulierer in so einer komplexen Gemengelage? Warum sagt er nicht einfach, wir haben doch jetzt Studien, die können wir heranziehen, dass wir halbwegs wissen, ein Liter Milch würde so und so viel kosten müssen oder ein Schnitzel müsste so und so viel kosten. Dann legen wir das halt fest. Es darf nicht drunter sein. Warum macht der Staat das nicht? Oder warum?
Wir haben ja hier das Konzept der sozialen Marktwirtschaft und ich bin eigentlich auch ein großer Verfechter dieser Idee. Und die Idee der sozialen Marktwirtschaft ist ja, dass man schon erstmal den Marktmechanismus wirken lässt. Und wenn man mit dem Ergebnis des Marktmechanismus dann aber nicht zufrieden ist, weil es eben Menschen gibt, die davon eben geringes Einkommen haben, davon sie nicht leben können, das nicht sozial anerkannt ist, dass der Staat dann durchaus eingreift, aber natürlich in einer Art und Weise, wo er versucht, den Marktmechanismus möglichst wenig zu stören. Wir haben da auch eine lange Tradition von schlechten Erfahrungen, wenn der Staat Mindestpreise festlegt. Also wir hatten das ja lange im Bereich der Milch. Ja, da gab es ja einen staatlich garantierten Milchpreis. Dann hat man natürlich sofort ein Problem der Überproduktion, weil wenn ich weiß, ich kriege einen bestimmten Preis, egal was, dann muss man Quoten festlegen. Ja, und dann werden die Quoten gehandelt. Dann gibt es die sogenannten Sofabauern, die dann gar keine Milch mehr produzieren, aber ihre Quoten verkaufen. Das hat man ja dann letztlich auch abgeschafft. Also tatsächlich von Seiten des Staates einen Mindestpreis festzulegen, wäre jetzt aus meiner Sicht nicht so zielführend, weil auch damit ist ja noch gar nicht sichergestellt, dass dann bestimmte Umwelttierstandards überhaupt erreicht werden. Also der umgekehrte Weg wäre ja besser, dass man eben diese Standards festlegt, ja, und die auch durchaus erhöht. Ja, also dann muss eben, gibt's ja eine ganze Reihe von Vorschlägen, was man tun muss, um Tierwohl, mehr Biodiversität in der Landschaft und so weiter zu erreichen. Und dann steigt ja automatisch der Preis an. Das Problem ist ja nur, dass wir in einer offenen Volkswirtschaft leben und Außenhandel haben. Wenn jetzt andere Länder diese Standards nicht einführen und dann zu geringeren Preisen die Nahrungsmittel erzeugen, dann wandert eben die Produktion ab. Und das ist das Problem. Deswegen denke ich, sollte man im internationalen Handel mehr dafür sorgen, dass solche Umwelt- und Tierwohlstandards berücksichtigt werden. Und dann hätte man eben schon erreicht, dann müssen einerseits die Verbraucherinnen und Verbraucher mehr zahlen, aber dafür, dass diese Ziele dann auch tatsächlich umgesetzt werden. Also von daher finde ich das den richtigen Weg. Also man muss an den Problemen arbeiten und der Preis wird sich dann von selbst ergeben.
Das ist sozusagen die große Frage, die hier im Raum steht. Wie kriegen wir das in der Außenhandelspolitik, wie können wir Außenhandelspolitik so gestalten, dass wir hier diese Standards, die wir wollen, die wir politisch durchsetzen wollen und die wir ja auch in Teilen schon beschlossen haben, hier so administriert, dass uns dieser Mechanismus der sozialen Marktwirtschaft nicht völlig aus der Hand geschlagen wird. Und Frau Heller, diese Idee, warum setzen wir da nicht den Preis für einen Liter Milch auf der Erzeugerseite bei 63 Cent an, weil das ist der faire Preis für Milchbäuerinnen und Bauern. Ja, das ist Politik von gestern. Da haben wir, Frau Birner und ich, nicht nur die Universitätsbänke geschwitzt, denn dieser Podcast wird auch von unseren Lehrerinnen und Lehrern gehört und von denen kriegen wir ganz zornige Rückmeldungen dann, wenn wir jetzt im Podcast das mit den Mindestpreisen wieder als Lösungsansatz vorstellen und vorschlagen.
Aber Stichwort internationale Politik oder man muss das international betrachten, zumindest EU-weit, ich weiß nicht, ob das tatsächlich das Gleiche ist, aber mir scheint es in die Richtung zu gehen, gibt es ja jetzt im Rahmen des Green Deal zumindest die Idee, zum Beispiel die Mehrwertsteuersysteme schon mal anzupassen unter den EU-Ländern in Bezug oder mit Blick darauf, dass das vielleicht dazu führt, dass pflanzliche Nahrungsmittel oder pflanzenbasierte Nahrungsmittel, dass die billiger werden,
die
und
sollen billiger werden.
Genau, und das Fleisch teurer wird. Mehrwertsteuer als Regulationsmittel gut oder nicht so gut?
Gut, haben wir vorgeschlagen und die Möglichkeit hier einen größeren Spielraum in der Ausgestaltung zu haben, ist jetzt durch die Neuregelung auf EU-Ebene gegeben. Da gab es früher immer einen Mindestsatz an Mehrwertsteuer für Produkte, der von 5%, der ist jetzt aufgehoben. Wir haben ja für Nahrungsmittel in Deutschland einen Mehrwertsteuersatz von 7%. Und wir könnten den in Deutschland, wenn wir wollten, jetzt auf 0% senken. Wir haben damit eine Lenkungswirkung. Die politische Entscheidung ist ja sozusagen, tierische Produkte zu verteuern und pflanzenbasierte Produkte etwas preiswerter zu machen, weil das hat nicht nur klimapolitisch, das hat auch ernährungspolitische Ansätze, die das gutieren. Da die Möglichkeiten hätten wir. Zurzeit sehe ich nicht, dass wir dafür politische Mehrheiten in Deutschland haben, auch unter der gegenwärtigen Regierung nicht. Das wird intensiv diskutiert. Das ist ein heißes Thema. Auch der wissenschaftliche Beirat, in dem Frau Birner sitzt, hat sich dazu geäußert und hat das klar adressiert. Aber Frau Heller, den Punkt, den wir eben gebracht haben, greift gar nicht so sehr an der Harmonisierung von Mehrwertsteuersätzen across the board sozusagen in der Europäischen Union an, sondern die Frage ist, wie gehen wir mit Produkten um, die das gleiche Gut beschreiben. Ich nehme jetzt mal so ein ganz Standardprodukt wie Weizen von einer bestimmten Qualität, der dann in der Europäischen Union vielleicht mit höheren Umweltstandards produziert würde als in den USA, in Kanada oder in Australien. Und welche handelspolitischen Instrumente haben wir hier, um dieses Produkt dann so mit höheren Umweltstandards in Deutschland oder in der Europäischen Union zu versehen gegenüber den Importprodukten aus den Herkünften, die ich eben genannt habe.
Ich würde gerne noch mal eine Lanze brechen für diese Nutzung des Mehrwertsteuersatzes als Lenkungsinstrument.
Ja.
Weil ich denke, da liegt ein wirklich großes, ungenutztes Potenzial. Natürlich, Politiker drehen nicht gerne an der Steuerschraube, das ist schon klar, das ist immer politisch umstritten. Aber man muss ja sich mal drüber im Klar machen, dass da der Staat ja ein wirklich sehr schlagkräftiges Instrument in der Hand hätte. Also wenn man sagen würde, wie das ja vom wissenschaftlichen Beirat, aber auch von Umweltverbänden und anderen gefordert wurde, dass wir eben diese Mehrwertsteuervergünstigung für tierische Produkte eben nicht mehr einführen, dann würden da halt 19% anfallen, wie für andere Produkte auch, dann hätte das natürlich zur Folge, dass davon weniger konsumiert wird. Und das wäre nicht nur für Klima und Umwelt gut, das wäre vor allem auch für die Gesundheitssituation gut, weil auch die Deutsche Gesellschaft für Ernährung empfiehlt ja, dass wir so im Schnitt nur etwa halb so viel Fleisch essen, als heute konsumiert wird. Also da könnte man wirklich was erreichen. Man könnte auch für die Ernährung besonders wertvolle pflanzliche Produkte wie Obst und Gemüse, die halt relativ teuer sind, da könnte man auch auf null runtergehen, ja. Aber also solche Instrumente könnte man ja nutzen. Oder ja, ein großes gesundheitliches Problem ist auch Zucker in Süßgetränken. Das könnte man zum Beispiel auch durch entsprechende Steuern da gesundheitsförderlichere Ernährung lenken. Also von daher würde ich schon weiter drauf bestehen, auch wenn das politisch erstmal nicht so leicht umsetzbar ist. Denke ich, sollte man trotzdem sich klar machen, dass der Staat da eigentlich sehr viel Handlungsmöglichkeiten hätte, die er einfach gerade nicht nutzt.
Ich würde am Ende gerne noch oder zum Schluss gerne noch ein bisschen spezielleres Modell oder einige speziellere Modelle mit Ihnen besprechen in Bezug auf die Produktion und Verarbeitung und Distribution von Lebensmitteln. Das ist mir während der Vorbereitung begegnet und war mir gar nicht so bewusst, also auch gar nicht, dass das in der Forschung ein Thema ist. Und zwar sind das die Alternative Food Networks. Und das fand ich deshalb, also über die bin ich gestolpert in dem Gutachten des Wissenschaftlichen Beirats Agrarpolitik, Ernährung und gesundheitlicher Verbraucherschutz. Politik für eine nachhaltige Ernährung, kann man ja auch mal jetzt komplett sagen. Und zwar gibt es da ein ganzes Kapitel zu diesem Thema. Und das fand ich interessant, weil mir schien, dass in diesen Food Networks viele Sachen schon ziemlich gut funktionieren, die wir jetzt diskutiert haben und dann immer am Ende drauf kam, naja, ist aber für und wieder und doch kompliziert und dann der Markt und der Staat. Und diese Modelle heißen zum Beispiel, also Food Co-ops kennt man vielleicht, diese Biokisten-Abo-Modelle, das kenne ich aus Berlin zum Beispiel. Urban Gardening, hatte ich jetzt gar nicht gedacht, dass das da drunter fällt. Ich dachte, das wäre so eine Art Bespaßungsmethode für gelangweilte Städter oder so. Kommunale Ernährungsräte, weiß ich gar nicht, was das ist. Können Sie da vielleicht mal ein paar Beispiele sagen? Was sind diese oder was fasst man da drunter unter diesen Alternative Food Networks und was machen die zum Beispiel schon ganz gut in Bezug, also mit Blick auf unser Thema faire Preise?
Ja, wir haben uns sehr, sehr ausführlich jetzt darüber unterhalten, was der Markt regelt oder auch eben nicht regelt und was der Staat dann tun kann, aber vielleicht auch nicht tun kann aus politischen Gründen. Aber wir haben ja einen sogenannten dritten Sektor. Wir haben ja die Zivilgesellschaft, wir haben die Bürgerinnen und Bürger. Und das sind eben Beispiele, wo sich Bürgerinnen und Bürger selber auf den Weg machen, also jenseits von Staat und Markt, möchte ich sagen, und da neue Ideen umsetzen. Also ein schönes Beispiel finde ich die solidarische Landwirtschaft, auch abgekürzt zu LAVI. Da gibt es ganz unterschiedliche Modelle, wie man es ausgestaltet, aber die Grundidee ist, dass Verbraucherinnen und Verbraucher direkt mit Landwirtinnen und Landwirten zusammenkommen und dann die Verbraucherinnen und Verbraucher zum Beispiel auch Kredite zur Verfügung stellen oder mitarbeiten und dann die Produkte, die dann erzeugt werden, eben auch dann kaufen. Und zwar zu den Kosten, zu denen sie dann entstehen, wobei dann eben berücksichtigt wird, dass Landwirtinnen und Landwirte da ein angemessenes Einkommen haben. Also da wird Fairness vor Ort einfach umgesetzt. Da wartet man nicht drauf, dass der Staat mal ein Label oder sonst irgendwas passiert, sondern Bürgerinnen und Bürger, Bäuerinnen und Bäuer, die machen es eben. Und das finde ich ein wunderbares Modell, weil es eben zeigt, dass andere Optionen auch möglich sind. Ja, also gibt ja dieses schöne Motto, eine andere Welt ist möglich und das wird da tatsächlich vorgelebt. Deswegen betrachte ich das auch als reale Utopien, weil im Augenblick das ja nicht flächendeckend jetzt sofort umgesetzt werden könnte, das wäre ja jetzt auch naiv, aber real, es geht eben. Man kann zeigen, dass es anders geht. Ja, und bei den kommunalen Ernährungsräten, ich meine, wir haben ja Räte in verschiedenen Bereichen. Ne? Es gibt Seniorenräte, die sich zum Beispiel darum kümmern, wie jetzt für ältere Menschen in der Kommune das Leben besser gestaltet werden kann. Und da geht es jetzt eben darum, dass man sich auch auf kommunaler Ebene überlegt, wie jetzt Ernährung hier verbessert werden kann, was wir dazu brauchen, was wir da vor Ort umsetzen können. Und deswegen finde ich das eigentlich sehr, sehr wichtige Ansätze, selbst wenn das jetzt, wenn man das in Prozent misst oder so, dann kann man sagen, okay, das ist ja Nische und so weiter. Aber es zeigt eben das Potenzial und deswegen finde ich diese Ansätze sehr, sehr wichtig.
Und könnten die vielleicht auch, also sind das Pioniere vielleicht, die die Branche in Richtung mehr Fairness pushen könnten oder bleibt das auch eine Nische Ihrer Ansicht nach, Herr Banse?
Beides. Ich denke, das ist ein wunderbares Beispiel, dass solche Utopien umzusetzen sind auf einer lokalen, privaten Ebene. Staatlich verordnete Utopien sind immer Mist. Das klappt auch nicht. Deshalb, das geht nur mit lokaler Initiative, mit lokalem Engagement von beiden Seiten. Denn hier gibt es ja auch dann Betriebe, die lassen sich wirklich in die Karten schauen. Das ist ja nicht so, dass es nur so LAVI umgesetzt wird im Sinne von, ja, ich zahle da jetzt mal jeden Monat Geld hin, sondern ich kann da auf den Hof gehen und guck mir das an. Ich kann denen sozusagen wirklich in die Karten schauen. Und das muss auch dazu müssen, diese Bäuerinnen und Bauern auch bereit sein, diese Transparenz und Offenheit zu haben. Aber ich denke, dass dieser Ansatz Nische bleiben wird, denn ein Land mit 87 Millionen Menschen zu ernähren, mit so einem Ansatz ist aus meiner Sicht nicht möglich. Das erfordert auch die ganze Frage, welche Mengen dann bereitgestellt werden müssen und hier organisiert werden müssen. Aber ich denke, das ist ein wichtiger Ansatz. Und da ist diese in vielen Bereichen, diese Solavis, eine Erfolgsstory.
Wir sind fertig. Ich würde trotzdem noch gerne noch mal als Abschluss auf unser Anfangsthema zurückkommen. Was mir sowohl bei der Vorbereitung aufgefallen ist und jetzt auch in der Diskussion immer wieder vorkam, die Grenzen des marktwirtschaftlichen Konzepts, was total viel uns hilft und leistet, aber im Bereich Landwirtschaft deutlich wird, dass das Grenzen hat oder Limitationen, die man überwinden muss, wenn man umweltverträglich sein will und klimaverträglich und sozialverträglich. Ist nicht eigentlich die Landwirtschaft da vielleicht so eine Art oder die Agrarwirtschaft, Politik, auch so, könnte die so eine Art Vorbild sein für andere Wirtschaftsbranchen? Weil im Grunde betrifft das die ganze Wirtschaft.
Also ich denke, sie würde sich sehr gut dafür eignen, ein Vorbild zu sein, weil sie einerseits natürlich uns alle betrifft, weil unsere Lebensmittel daherkommen, weil sie natürlich unsere Flächen nutzt in großem Stile. Also von daher hat sie eine große Bedeutung. Andererseits ist es so, dass wenn man jetzt anschaut, was ist jetzt der Anteil der landwirtschaftlichen Wertschöpfung an der Gesamtwertschöpfung der Volkswirtschaft oder was ist der Anteil der Beschäftigten an der gesamten Beschäftigten, dann ist das relativ gering. Und das hat natürlich den Vorteil, dass wenn wir da jetzt mit mehr Unterstützung da reingehen, dass wir uns das sozusagen leisten können, in dem Sektor voranzuschreiten, in dem Sektor neue Modelle und neue Ideen zu entwickeln und damit schon ein Vorbild zu sein, wie, Sie haben ja auf die Grenzen der Marktwirtschaft hingewiesen, deswegen brauchen wir ja eine ökologische und soziale Marktwirtschaft, wie solche Modelle entwickelt werden können. Also ich glaube, da haben wir große Chancen, gerade im Agrar- und Ernährungsbereich.
Und auf politischer Ebene, denke ich, haben wir eine lange Tradition in Deutschland als Mitglied in der Europäischen Union, so eine Politik nicht nur in Deutschland zu implementieren, sondern aus der Tradition einer gemeinsamen Agrarpolitik, die Agrarökonominnen und Agrarökonomen oftmals graue Haare und tiefe Furchen auf der Stirn provoziert hat, weil da so viel falsch gelaufen ist, haben wir aber eine Tradition von gemeinsamer Politikgestaltung. Und alles, was wir heute besprochen haben, geht eigentlich nicht in nationalen Grenzen. Sowas muss man international denken. Und hier bietet auch das Politikfeld eine Chance, im Agrarbereich voranzuschreiten. Das wird immer nicht genutzt und das wird immer für andere Bereiche genutzt. Aber wir hätten hier die Möglichkeit, über die Europäische Union Politik weiter zu gestalten. Und das hätte dann auch vielleicht auch Strahlkraft für andere Branchen und andere Sektoren.
Das waren 45 Minuten Zukunft. In diesem Fall zur Zukunft der Lebensmittelpreise. Die sollen nämlich idealerweise fair sein künftig. Und zwar sowohl für Erzeuger und Konsumentinnen, aber auch für Nutztiere, Klima und Umwelt. Herzlichen Dank an Regina Birner von der Uni Hohenheim und an Martin Banse vom Thünen-Institut für Zeit und Input. Und Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, möchte ich auch alle anderen und weiteren Folgen dieses Podcasts ans Herz legen oder ins Ohr empfehlen. 45 Minuten Zukunft, der Podcast des Thünen-Instituts. Danke, dass Sie dabei waren. Ich bin Lydia Heller. Tschüss und bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Tschüss.
Vielen Dank.